Der Vier-Augen-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 18 von unserem Unter-Vier-Augen-Podcast. Wir sind wieder da, Johannes und
Marius, hallo, schön, dass ihr reinhört und vielleicht die ganze Folge durchhaltet. Toi, toi, toi.
Das wollen wir doch hoffen, weil wir haben uns extra natürlich wieder ein spannendes Thema einfallen lassen. Ich muss dazu zumindest ein, zwei Sätze ausholen, wie wir jetzt darauf kommen. Wir haben vor zwei Folgen uns die besten Serien seit dem Jahr 2000 vorgenommen. Und schon damals kam so ein bisschen die Frage auf, als wir das aufgenommen haben, ja, Serien sind zwar in den 2000ern wirklich so richtig international populär geworden, aber natürlich gab es Serien auch schon vorher. Und es gab vorher, vor allem auch in den 1990er Jahren, wo ja Marius und ich, man darf so sagen, wo wir jung waren.
Ne? Ja.
Da gab es natürlich auch schon Serien, die wir damals geguckt haben. Und deswegen ist das Thema unserer heutigen Folge die besten Serien der 1990er Jahre. Und Marius und ich haben uns also, ja, fünf Serien jeder ausgesucht. Ich musste meine Liste eindampfen. Marius, du nicht so sehr, ne? Hast schon vorher erzählt.
Ja.
Also
war relativ
so
einfach
auf der Liste. Ich hatte noch ein paar mehr vielleicht. Vielleicht kann man am Ende noch ein paar Sätze verlieren, werden wir mal schauen. Aber auf jeden Fall, jeder hat sich so seine fünf Lieblingsserien der 1990er Jahre jetzt hier mit reingenommen. Und ja, dann würde ich einfach sagen, wir machen das genauso wie letztes Mal. Wir schauen uns die einfach mal chronologisch an, mit der Ältesten sozusagen, die dabei ist. Und ich würde dann mal anfangen, wenn du nicht noch was Einführendes sagen willst. Oder hast noch was, Marius? Sag einfach.
Nee, leg einfach mal los. Ich bin gespannt, ob es Überschneidungen gibt und wenn ja, wie viele. Ob es dann im Endeffekt am Ende keine 10, sondern vielleicht doch nur 8 Serien in der Gesamtheit sind. Das werden wir gleich merken. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen.
Genau, das war die bewusste Absicht, wollten wir nicht machen bei so einem Thema. Einfach, es soll ja auch der Überraschungsmoment vielleicht sein, was hat der andere vielleicht auch eben in der Liste mit drin. Wobei wir uns da natürlich schon unsere Gedanken gemacht haben, wir kennen uns ja schon recht lang. Und ja, es gibt zumindest was, was wir auch zusammen vielleicht mal geguckt haben. Aber schauen wir mal. Ja. Ich fange mal mit meiner ersten Serie an, die knapp zweieinhalb Jahre, so rum ist es, zumindest in den 1980ern beheimatet ist, aber die ihren deutlichen Schwerpunkt in den 90er Jahren hat und auch bis 1997 dann lief. Und das ist eine derjenigen Serien, die ich ähnlich wie ich das in unserer Folge hier, wo wir über die 2000er Jahre Serien gesprochen haben, die ich wirklich über sehr lange Zeit auch im Fernsehen dann geguckt habe, später auf DVD geguckt habe. Und die kam auch erst seit 1992 in Deutschland. Die Rede ist von Eine schrecklich nette Familie. Also El Bundy, ich denke, den kennt irgendwie auch immer noch heute jeder, das Klischee des Schuhverkäufers, der mit seinem Leben total unglücklich ist. Und ja, es ist einfach so, ich will schon sagen, eine meiner Lieblingsserien, auch wenn es eine Serie ist, die auch bei ihrer Ausstrahlung und vielleicht auch heute noch, vielleicht auch heute besonders, wo man sich ja auch ein bisschen weiterentwickelt hat, schon umstritten ist. Also man kann da über vieles debattieren, was die da machen. Es ist teilweise sehr klischeehaft natürlich. Aber worum geht's? Es geht eben um El Bundy, der in so einem typischen amerikanischen Haus mit seiner Familie wohnt. Seine Frau arbeitet nicht. Mittelpunkt der Wohnung ist quasi das Wohnzimmer mit einem hässlichen Sofa, um das die Familie immer die Aktionen halt vollzieht, die in der Serie eine Rolle spielen. Der Fernseher steht quasi genau dort, wo die Hauptkamera steht. Also eigentlich gucken die ganze Zeit in den Fernseher, wenn man so will, wenn die da sitzen. Dann gibt es noch die Tochter Kelly, den Sohn Bud, dann die beiden Nachbarn hervorzuheben. Hier eben die Nachbarin Marcy, die so ein bisschen in einer kleinen, ja, Feindschaft mit El Bundy legt, wobei sie sich doch ganz gut oft verstehen. Also, aber es gibt halt so Berührungspunkte, wo die zwei einfach überhaupt nicht zusammenkommen. Und das führt dann zu gewissen Höhepunkten in der ganzen Serie, wie zum Beispiel die Szene, muss ich einfach mal erzählen, weil ich mich damals einfach total weggeschmissen habe. El Bundy grillt gerne und soll eben ein kleines Grillfest ausrichten und dann stellt er fest, jemand hat doch glatt den Grill sauber gemacht. Das kann überhaupt nicht sein. Also im Grill muss die alte Asche vom letzten Mal da mit drin sein.
So grillen richtige Männer.
Ja, also genau, also es muss richtig der dreckige Grill sein und was weiß ich. Und dann schickt er eben seine nicht so sonderlich intelligente Tochter Kelly los. Er braucht jetzt was für den Grill da. Ja, was findet Kelly im Haus von Marcy? Eine Urne mit Asche. Ja. Und es ist natürlich die Asche von Marcys Mutter und die kommt halt dann in den Grill. Und siehst du, es schmeißt dich auch weg. Siehst du?
Ja, es ist aber sehr böse. Also das ist sehr,
sehr böse.
Wortwörtlich sind schwarzer Humor. Also
solche Geschichten gibt's eben da auch. Es ist zwar eine sehr klischeehafte Serie in vielen Bereichen, aber sie lebt eben auch von solchen Situationen wie der, die ich jetzt genannt habe. Und ja, ich habe mit Sicherheit von der Serie eigentlich alle Folgen gesehen, vielleicht teilweise auch mehrfach. Und die lief ja auch rauf und runter im deutschen Fernsehen, am Anfang auf RTL, später bei ProSieben. Mittlerweile, glaube ich, läuft sie nicht mehr im Fernsehen, aber man kann sie zumindest auch im Streaming angucken. Bei Prime Video zum Beispiel ist sie verfügbar. Ich glaube, mit drin ist sie bei Join auch. Also man kann die Serie auch nach wie vor angucken, kann sie auch auf DVD erwerben, wenn man das möchte. Also insofern für jemanden, der so ein bisschen diesen ausgehenden 80er-Jahre, 90er-Jahre-Stil mag, auch mit Autos, mit Einrichtungen, mit allem, noch kein Smartphone.
Mit scheußlichen Frisuren.
Ja, scheußliche Frisuren, das sowieso. Ja. Also sowas, für die Leute finde ich das sehr, sehr empfehlenswert, da mal reinzuschauen. Wobei ich nicht glaube, dass jemand in so unserer Generation El Bundy nicht kennt, oder?
Ja, also ich habe jetzt von der Serie wahrscheinlich insgesamt vielleicht 10 Folgen oder so gesehen. Und ist natürlich, was du gesagt hast, aus heutiger Sicht ist ein bisschen problematisch. Sie ist ja im Endeffekt doch einigermaßen sexistisch. Und okay, natürlich ist diese Darstellung der Leute als doof und genervt und ist alles überzeichnet, überspitzt. Das grenzt im Endeffekt an eine Satire. Aber was eigentlich aus heutiger Sicht eine Art Wohlstandsutopie ist, dass sich die Familie von einem Gehalt, der El Bundy ist Schuhverkäufer, der wird jetzt auch nicht die Welt verdienen, könnte sich ein Haus leisten. Das ist heutzutage fast undenkbar, vor allem denke ich in den USA. Also das finde ich spannend aus heutiger Sicht.
Ja, also sie krebsen ja schon immer rum, weil es natürlich alles nicht so dicke vorhanden ist. Aber was zu merken ist in der Serie, und deswegen passt die auch wunderbar in 1990er-Jahre-Serien, obwohl sie eben schon in den 80ern ja gestartet ist. Es ist einfach so, dass die Serie eigentlich am Anfang, wenn man sich so die ersten 2 Staffeln, vielleicht auch 3 Staffeln anschaut, die ist eigentlich relativ brav. Ja. In der ersten Folge zum Beispiel herzen sich Elle und seine Frau Peggy noch richtig. Oh. Ja, also die sind eigentlich noch so ein bisschen, ja, wir haben da unsere Differenzen, aber wir sind noch verliebt und wie auch immer. Und später steigert sich das ja dann so richtig hoch, dass auch der Job immer mieser wird. Dass Elle eigentlich in jeder Folge seinen einzigen Erfolg des Lebens, nämlich die 4 Touchdowns in einem Footballspiel zu Highschool-Zeiten erzählen muss. Es wird immer schlimmer. Und wenn das Thema Sex dann aufkommt, ja, noch viel schlimmer. Also dann kommt es so, oh nein, Peg. Ja, also so sagt er immer zu seiner Frau, wenn das Thema wieder irgendwie hochkocht, dass man doch da so einen Raum in der Wohnung hat, wo man auch mal sowas machen könnte. Da, ja, also das steigert sich aber wirklich über die, insgesamt sind es 11 Staffeln, steigert sich das so richtig hoch. Am Anfang sind die eigentlich noch, und es ist nicht zu viel gesagt, schon noch ein Herz und eine Seele, aber es lebt sich so ein bisschen auseinander, wobei, und Das ist auch eben typisch für die amerikanischen Serien der Zeit. Sie finden am Ende trotzdem irgendwie immer wieder zusammen und das Ganze geht weiter und endet in den meisten Fällen auch recht positiv. Also es gibt ja noch die beiden Kinder eben, bei denen endet es meistens nicht so positiv. Also der Bud ist jetzt eigentlich der Weiberheld, aber die Weiber interessieren sich für ihn nicht, um jetzt bei dem Begriff zu bleiben. Also er sähe sich gern anders, als er ist. Bei Kelly ist es total umgekehrt. Die schleppt einen Typen nach dem anderen an, was natürlich bei ihrem Vater da auch nicht gerade so positiv ankommt. Aber die kriegen auch häufig ihr richtiges Fett weg. Und was ich noch erwähnen will, wir hatten bei den 2000er-Serien ja Modern Family dabei, das hatte ich ja mit reingebracht. Er spielt eben jener Ed O'Neill, der El Bundy spielt, dann auch wieder mit. Also der ist eigentlich von den Schauspielern, die es hier in der Serie gibt, die wirklich später auch immer noch in anderen Produktionen auch aufgetaucht sind. Man kennt vielleicht noch Christina Applegate als Kelly Bundy, die auf jeden Fall die auch im Fernsehen doch noch einige Karriere
danach gemacht hat. Ja, Kino auch, aber, ja.
Kino auch ein bisschen, ja. Aber also ja. Ed O'Neill ist schon, für den war natürlich die El Bundy-Geschichte auf jeden Fall, denke ich, der Höhepunkt. Und 10 Jahre ist dann doch auch eine ordentliche Zeit, ja. Aber eben 97 war dann eben nach 11 Staffeln auch mal ein Ende gefunden.
Ja, ich glaube, diese Serie darfst du so ein bisschen als Gegenentwurf zu diesen, ich sag jetzt mal, heile Welt-Comedy-Serien der 1980er und vielleicht auch 1990er sehen, sowas wie Bill Cosby Show oder, keine Ahnung, von mir aus auch Alf, auch wenn Alf natürlich auch immer ein bisschen sarkastisch und lustig ist, ist ja auch immer eher nett und was auch, glaube ich, für klassische Sitcom typisch ist, ist, dass am Ende der Folge der Status quo von Anfang der Folge trotz zwischenzeitlicher Wirrungen und Differenzen und Erfolge und Misserfolge wiederhergestellt ist.
Das definitiv, ja. Okay. Dann hätten wir meinen ersten durch. Es ist schon wieder eine Sitcom gewesen. Ja,
ja ich habe es fast vermutet. So, die ist deine Sitcom, deine erste Serie ist im Jahr 1987 losgegangen. Meine erste Serie auch. Meine erste Serie lief über 7 Staffeln von 1987 bis 1994 mit, das lass mich mal kurz nachschauen, 178 Folgen. Die kommt auch jetzt noch immer wieder auf einen bestimmten Sender im Fernsehen und es ist ein Klassiker. Die Rede ist natürlich von Star Trek The Next Generation oder wie es früher, als es bei uns erstmals rauskam, hieß Raumschiff Enterprise Das nächste Jahrhundert. Kennst du natürlich?
Natürlich habe ich bestimmt auch so gut wie alle Folgen mal gesehen.
Ja, ich habe alle Folgen und sogar mehrmals. Aber gut, ich erzähle jetzt mal für die jüngeren ZuschauerInnen, worum es geht. Es ist die zweite Live-Action-Serie im Star Trek-Universum, spielt ungefähr 80 Jahre nach den Originalabenteuern von Kirk, Spock und Co. USS Enterprise, Buchstabe D, also das ist quasi die fünfte oder die vierte Inkarnation dieses Raumschiffes, ist im späten 24. Jahrhundert, erlebt Abenteuer, erforscht die Galaxie unter dem Kommando von Captain Jean-Luc Picard, einem ganz charismatischen und sehr gebildeten Mann, der aber vielleicht auch in gewisser Hinsicht ein bisschen schüchtern ist, und seiner Crew, dem bärtigen, gut aussehenden und bisweilen auch als Frauenheld fungierenden ersten Offizier Commander William Riker. Dann hast du Lieutenant Commander Data, das ist ein Android, der ist quasi zweiter Offizier, der ist ein Roboter im Endeffekt, der aber immer so menschlich sein will und sei immer so diese Differenz zum richtigen Menschsein immer versucht zu überbrücken, was ihm aber eigentlich selten gelingt. Dann hast du Counselor Deanna Troi, die ist quasi so die Schiffsberaterin, die ist eine Halbbetasoidin, das heißt, sie kann starke Gefühle kann sie mitbekommen. Ihre Mutter ist eine komplette Betasoidin, die kann quasi telepathisch kommunizieren und auch Gedanken lesen und so weiter. Also hast du eben auch verschiedene Alien-Spezies in dieser Crew. Du hast zum Beispiel auch Worf, einen Klingonen, der allerdings unter Menschen aufgewachsen ist und der natürlich immer so ein bisschen mit seinem Erbe versucht, da wieder in Einklang zu kommen. Die Klingonen waren ja so bei Kalk, die großen Bösewichter, die kriegerische Rasse, die, oder anders gesagt, die Russen im Weltall. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch Dr. Beverly Crusher, die Schiffsärztin, die ihren Mann in einer gemeinsamen Mission mit Captain Picard verloren hat, und die sind lange Zeit befreundet. Und sie hat einen Teenager-Sohn, den Wesley, der dann auch so richtig als recht begabt erweist. Und dann gibt's noch den, ab der dritten Staffel, den Chefingenieur Geordi LaForge. Der ist an sich blind, aber er hat so einen Visor, mit dem kann er irgendwie auf eine besondere Art, kann er sehen und kann seiner Arbeit ganz normal nachgehen. Also das heißt da wirklich auch, das ist das Flaggschiff der Vereinten Föderation der Planeten, also der Sternflotte. Und die haben da sowohl Entdeckungsmissionen und haben da absonderliche Begegnungen, aber es gibt natürlich auch Konflikte mit den Romulanern, mit den Borg und so weiter und so fort. Also das ist wirklich, ich wage mal zu behaupten, dass das von allen Star Trek-Serien die beste ist. Auch wenn sie auch ihre Schwächen hat, gerade in den ersten zwei Staffeln war es noch ein bisschen holprig alles, auch erzählerisch. Erst ab der dritten Staffel, also sprich ab der 1989-90, ab der Staffel wurde es dann richtig gut und war dann bis zum Schluss eine richtig hochklassige Serie, die auch richtig tolle Drehbücher hat, sich richtig mit menschlichen Themen, mit Politik, mit Geschichte und Ethik und so weiter auseinandersetzt und eine Utopie präsentiert, wie eigentlich Star Trek generell, wie wir sie uns heute wünschen, aber wie sie die Milliardäre nicht wollen. Denn wie habe ich letztens im Internet gelesen, die Milliardäre wollen kein Star Trek, die wollen Dune.
Ja, das wahrscheinlich eher. Da könnte einiges dran sein. Also ich habe ja auch sehr viel von Star Trek gesehen. Ich muss aber auch sagen, von den Star Trek-Serien ist das auch meine Lieblingsserie. Und generell, ich fand diese Star Trek-Idee einfach immer sehr gut, die so dahinter steht. Wie du jetzt auch gerade sagst, das Ganze kommt ja daher zustande, im Endeffekt, dass irgendwann die Menschen erkennen, wir sind nicht allein in diesem Universum.
Ja.
Und wir müssen jetzt quasi, um auch die Menschheit in die Zukunft zu führen, einfach zusammenhalten und endlich den Scheiß, den wir sonst hier auf der Erde mit uns mit Kriegen und Co. veranstalten, beenden.
Genau.
Also das ist ja eigentlich so ein bisschen diese Utopie dahinter.
Ja.
Und fand ich immer einen wahnsinnig tollen Gedanken, der auch heute eigentlich aktueller ist natürlich als jemals wahrscheinlich.
Ja.
Dementsprechend, es ist im Star Trek-Universum auch meine Lieblingsserie. Ich muss dazu sagen, es gab einige Folgen, wo ich, kann man einfach auch so schlicht sagen, wo ich mich gelangweilt habe. Ja, also es gibt einige Folgen, die jetzt nicht so mein Ding sind, wo es mir ein bisschen zu ruhig zugeht, zu langatmig, wie auch immer. Aber das ist richtig, was du auch schon erwähnt hast. Das ist vor allem ein bisschen in den Anfängen so. Ja, also das wird dann besser. Ich habe, wie gesagt, so gut wie alle, ich denke wahrscheinlich alle, Folgen davon gesehen und würde mir die auch jederzeit immer noch mal angucken, ohne Frage.
Ja, es ist wirklich eine hochklassige Serie. Die findet man im Streaming-Abo übrigens bei Netflix und Paramount Plus. Generell alles, was irgendwie mit Star Trek zu tun hat, ist mittlerweile bei Paramount Plus. Da gibt's auch alle Filme und alle Serien, sowohl die alten alle als auch die neueren. Seit 2017 gibt's ja so ein neues Expanded Universe mit neuen Serien. Das ist wirklich eine zeitlose Angelegenheit. Das Einzige, was nicht zeitlos ist, sind die Kostüme. Aber das ist vielleicht der einzige wirkliche Schwachpunkt. Und ja, ich gebe dir recht. Mir fallen jetzt auf Anhieb 2, 3 Folgen ein, die relativ schwach sind. Aber die Dichte an guten Episoden ist wirklich vor allem ab Staffel 3 ist erstaunlich hoch. Also, das ist wirklich, trotz der hohen Episodenzahl, 26 Folgen haben 6 der 7 Staffeln, die eine hat nur 22, also das ist wirklich, die Dichte ist wirklich sehr hoch. Mhm. Und deswegen ist diese Serie eben auch in meiner Liste aufgetaucht. Ja.
Ja, also bei mir war sie auch in der erweiterten Liste zumindest mit dabei. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich die in die Top 5 sozusagen mit reinnehmen soll. Ich dachte mir aber schon irgendwie, ja, da kommt bestimmt auch Marius mit. Und bei später vielleicht können wir es bei irgendwas nicht vermeiden, aber da habe ich noch gedacht, vermeide ich es nehme die nicht mit rein. Aber wenn es eine Top 10 gewesen wäre, definitiv, also ist bei den 90er Jahren auf jeden Fall mit dabei, auch wenn sie eben ja schon in den 80ern anfängt. Mhm. Und die ersten Staffeln sind ja tatsächlich auch noch auf VHS-Kassette erschienen. Also wir sind da wirklich noch in einer ganz anderen Zeit als heute. Aber mit den Kostümen hast du wirklich recht. Also das ist was, was ein bisschen auffällt, wenn man die anschaut. Von der Optik gibt es da wirklich ein paar Schwachpunkte. Das ist richtig. Also technisch meine ich nicht. Ich so Weltraum und Co. Und Raumschiff, wie auch immer. Ne? Wenn man so die Figuren anschaut mit ihrer Kleidung, das stimmt auf jeden Fall.
Ja, du hast natürlich auch die Serie, wurde dann 2012 oder so, wurde die komplett in HD remastered, gibt's eben auch auf Blu-ray, und du hast eben die Fassungen, die bei Netflix und Paramount Plus laufen, das ist wirklich auch die HD-Version, wo auch wirklich dann die Effekte teilweise nochmal ein bisschen nachgebessert wurden, das eben HD remastered wurden, was natürlich die Optik, die guten im Endeffekt Modelle, die Schiffe und das alles waren Modelle, und diese ganzen noch weitgehend ohne Computer entstandenen Effekte auch nochmal aufwertet.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. Dann kommen wir zu der zweiten Serie von meiner Seite. Du hast vorhin ein wunderbares Stichwort bei Eine schrecklich nette Familie gesagt, nämlich, dass das so ein bisschen der Gegenentwurf zu den klassischen amerikanischen, nennen wir es mal Wohlfühl-Sitcoms ist, ja, wo alles immer schön und gut ist. Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich noch eine Sitcom, die genau in diese Genre geht. Ist auch meine letzte Sitcom. Ich komme dann mit keiner heute mehr, ja. Aber
das Lachen hört dann auf.
sozusagen. Nee, nicht ganz. Hat mich auch sehr, sehr lange begleitet. Die gab es nämlich in Deutschland zuerst 1995, obwohl sie schon im September 89 in den USA gestartet ist. Also es hat 6 Jahre gedauert, bis die bei uns dann damals auch auf ProSieben erstmalig im Fernsehen war. Lief insgesamt bis 1998, kommt also genau in die Zeit, bevor wir dann so Oberstufe in der Schule, wie auch immer, waren, also wo man vielleicht beim Nachmittag dann mal sich da an den Fernseher gesetzt hat und so eine Serie geguckt hat. Die Rede ist von Alle unter einem Dach.
Ah ja.
Heißt ja auf Englisch Family Matters. Also der Titel ist eigentlich ganz anderer als im Deutschen. Sagt aber so ein bisschen aus, worum es da geht. Also es geht um eine Familie, Familie Winslow, der Vater ist Polizist, so richtig klassisch amerikanisches Haus, wie man sich das so vorstellt. Und ja, die Serie ist aber was total anderes jetzt als die schrecklich nette Familie-Serie, die ich vorhin hatte, weil die schaffen es wirklich auch ein bisschen, ja, man kann durchaus sagen, sozialkritische Themen da reinzubringen. Also da geht's, das ist eine schwarze Familie, da geht's oft mal um Rassismus, dann geht's um Geschichten auch mal wie Drogen, wie Gleichberechtigung, die Tochter, die da sehr sich für einsetzt, um die klischeehaften Rollenbilder hier und da, wie auch immer, um Alkohol. Also da kommen richtig viele Themen vor, die ja auch in den 90ern natürlich gesellschaftlich, nicht nur bei uns, sondern eben auch in den USA ja Thema waren. Das Lustige an der Serie ist eigentlich gar nicht so sehr die Familie Winslow selber, sondern die wohnen neben einer Familie Urkel. Und Steve Urkel, also der Sohn von der restlichen Familie, sieht man, glaube ich, nie irgendwie was, der ist eben in die Winslow-Tochter verliebt. Sie aber nicht in ihn.
Oh ja.
Und Steve Urkel ist halt ein total abstruser Typ. Also hochintelligent, aber sieht leicht komisch aus, die hässlichste Brille aller Zeiten, immer viel zu kurze Hosen, komische Kleidung und spricht auch dementsprechend komisch. Aber der taucht halt immer wieder auf, aber vielleicht auch mal nur 2, 3, 4 Minuten in so einer Folge, die knapp über 20 Minuten vielleicht dauert, 22 vielleicht sind es. Und das sind aber immer diese Running Gags, die einfach irgendwie dazugehören. Und dieser Steve Urkel mischt eben die Familie Winslow ständig auf. Und hier ist es aber wirklich dann am Ende so, wenn es in der Familie Probleme gibt, dann wird es auch gemeinschaftlich gelöst. Und wenn es das Problem Steve Urkel ist, wird er halt gemeinschaftlich aus dem Haus wieder rausbuxiert. Ja. Aber also, da findet immer alles gemeinschaftlich statt. Und es hat dann wirklich immer ein positives Ende, was daher kommt, dass alle zusammengehalten haben. Also das ist so ein bisschen die Story, die dahinter steht. Und in vielen Fällen erinnert es auch ein bisschen so von den Konstellationen her an Alf, muss man sagen. Ja. sagen wir mal, Steve Urkel ist dann wahrscheinlich Alf. Ja. Aber also mir hat die Serie, das sind 9 Staffeln, auch über 200 Folgen, mir hat die wahnsinnig viel Spaß gemacht. Der sieht man natürlich heute auch an, wie alt die ist. Also optisch wahrscheinlich auch nicht gut gealtert, die Serie. Aber ich habe mal ein paar Folgen vor ein paar Jahren noch mal geschaut und es macht immer noch Spaß. Also es ist einfach urkomisch. Und einfach zum Abschalten und was Lustiges und vor allem Sympathisches angucken, ist es immer noch eine super gut geeignete Serie. Das kann man auch tun. Gibt es bei Prime Video, bei Apple TV zum Beispiel, kann man die vollständigen 9 Staffeln sich auch noch reinziehen, wenn man möchte.
Ja, ich habe die natürlich auch teilweise früher geguckt, allerdings schon Ewigkeiten nicht mehr. Und jetzt nochmal zurück zu Steve Urkel. Steve Urkel war halt, ist er ein Nerd, nur halt war halt in den späten 80ern und den 1990ern waren halt Nerd noch halt wirklich sehr, ich sag jetzt mal, sozial unbeholfen und ausgegrenzt und beziehungsweise halt, ja, Außenseiter, was sie ja jetzt nicht unbedingt mehr so sind, weil jetzt im Endeffekt die Wirtschaft und das Marketing hat Nerds als Zielgruppe entdeckt durch
auf jeden Fall.
Diverse, ja. In diversen Bereichen. Und von daher ist es natürlich so ein bisschen so ein Nerd aus einer fernen Vergangenheit, wenn man so will. Aber das, wie gesagt, habe ich auch einige Folgen geguckt, ist es aber nicht so viel bei mir hängen geblieben. Aber Steve Urkel natürlich mit seiner komischen Brille und ja.
Man kennt ja auch die Synchronstimme
ja, von Santiago Ziesmer, ja.
Genau, von Steve Urkel, der ja auch SpongeBob, ich glaube schon,
ja, ne? Habe ich
genau,
auch zum Beispiel.
Ja. Also, aber die Stimme ist vielen Menschen präsent, auch der hat ganz viele andere Zeichentrick-Sachen zum Beispiel ja auch synchronisiert. Also da müsste man jetzt nachgucken, ja. was der alles gemacht hat, aber das ist wahnsinnig viel. Also die Stimme ist im deutschsprachigen Raum einem einfach bekannt irgendwie.
Genau, ja. So, du hast jetzt eine Sitcom, schon 2 Sitcoms. Bei mir kommt nachher noch eine reinrassige Sitcom oder eine, was eben nur Comedy ist. Ich habe jetzt noch eine Serie, die, wage ich jetzt mal zu behaupten, so ziemlich alle Genres mitnimmt. Und zwar, die Serie lief ursprünglich in 2 Staffeln mit insgesamt 30 Folgen, 1990 bis 1991. Dann gab es 1992 einen Kinofilm und 2017 gab es dann mit viel Verspätung eine weitere Staffel. Die Rede ist natürlich von Twin Peaks, von Mark Frost und David Lynch. David Lynch ist dieser Kultregisseur, albtraumhafter, aber genialer Filme, der dieses Jahr im Januar leider verstorben ist, im Alter von 78 Jahren, wenn ich mich nicht alles täuscht. So, es war so, David Lynch hat Filme schon gemacht, Eraserhead, Der Elefantenmensch, Dune, vor 40 Jahren. So, dann hat er irgendwie mit einem befreundeten Autor, hat er irgendwie ein Konzept für eine Serie sich überlegt. Und Twin Peaks ist eine Stadt im US-Bundesstaat Washington, also im Nordwesten an der Grenze zu Kanada. Und das ist so eine Kleinstadt mit so einem Hotel, einem Sägewerk, einem Kaufhaus, mit so unterschiedlichen Leuten. Und da passiert ein Mord. Die 17-jährige Schülerin Laura Palmer wird in der ersten Folge im Pilotfilm ermordet aufgefunden. Und ein Haupthandlungsstrang ist die Suche nach ihrem Mörder. Und zwar, weil das da so nur eine Kleinstadt ist und da nur so ein kleines Sheriffbüro mit einem Sheriff, zwei Hilfs-Sheriffs und einer Sekretärin ist, wird ein FBI-Agent angefordert. Dieser FBI-Agent, Dale Cooper, gespielt von Kyle MacLachlan, kommt dann nach Twin Peaks und ist irgendwie so ein bisschen fasziniert von dieser Kleinstadt und tut dann gemeinsam mit dem Sheriff und so weiter dann anfangen zu ermitteln. Es geht aber auch um die Bewohner von Twin Peaks und da gibt es verschiedene, teilweise komische, lustige Gestalten und was da. Also du hast quasi einerseits so ein klassisches Krimi-Setting, dann hast du dieses Kleinstadt-Setting, so ein bisschen so Gesellschaftsdrama, Seifenoper, wenn du so willst. Was du natürlich auch hast und was dann damals eher kurios und neu war, du hast Mystery-Elemente. Und zwar gibt's da so finstere Mächte, die irgendwie in Leute reingehen und da gibt's da irgendwie so einen merkwürdigen Ort, die Schwarze Hütte und da gibt's dann zwischendurch immer wieder mal so surreale Traumszenen in einem Red Room, wo dann ein zwergwüchsiger Mann da ist und die tote Laura Palmer ist da und was weiß ich, da passieren absonderliche Dinge. Und
ja, also die Tote spielt ja auch mit, ne? Wenn
ja, ich mich ja, erinnere. Genau. Also die Laura Palmer taucht immer wieder erst in Flashbacks auf und dann halt in Traumsequenzen und so weiter. Also die ist da auch mit dabei. Und was jetzt noch dazu kommt, also ich wusste, dass ich habe die Serie erst ehrlich gesagt ab 2017 erst geguckt. Ich wusste, die gab's und wusste grob, worum es ging. Aber was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, war, die Serie ist zwischendurch einfach saulustig. Da hast du absurde Komik, albernen Slapstick-Humor, der eine von den Hilfs-Sheriffs, der tritt in wirklich jedes Fettnäpfchen, die man sich vorstellen kann. Und da gibt's zwischendurch auch so wirklich so völlig überzogene Seifenoper, Plots und Liebeleien und Käse und dann tritt plötzlich ein Kollege von, oder eine Kollegin, muss man sagen, von Dale Cooper vom FBI, und das ist eine Transgender-Frau, das ist ein FBI-Agent, der irgendwann mal gemerkt hat, er fühlt sich in Frauenkleidern wohl, und seitdem läuft er / sie in Frauenkleidern rum, und das ist auch irgendwie so, es war auch nur so eine Gastrolle, dann David Lynch hat sich auch den Gag erlaubt, er trägt auch in einer Nebenrolle auf, und zwar als schwerhöriger FBI Assistant Director, der dann ab und zu mal nach Twin Peaks kommt, und dann müssen die immer anbrüllen, wenn sie mit ihm kommunizieren, und er hört nie was. Es ist wirklich ein Sammelsurium sämtlicher Genres, also ich würde sagen, das ist so eine Kombination von allen Genres, die es im US-Fernsehen in den 1980ern gab, auch mit Highschool und was auch immer, und immer wieder saulustig, sehr stimmungsvoll, sehr düster, und teilweise so im Lauf der zweiten Staffel, die dann etwas länger ist, da tut sich dann das mit dem Seifenoberplot vielleicht ein bisschen verlieren, aber das ist eine absolut bahnbrechende Serie. Der Film, der dann danach kam, den fand ich auch ziemlich stark. Und die dritte Staffel, die 2017 kam, die tut das Ganze dann noch mal ein bisschen abstruser und noch merkwürdiger und albtraumhafter irgendwie die ganze Sache weiter spinnen. Und großartige Serie. Und muss ich jetzt eigentlich auch wieder mal gucken und vielleicht auch mal was drüber schreiben, weil da gibt's bisher nur was über den Kinofilm auf unserer Webseite. Kurzer Nachsatz.
Also den Kinofilm habe ich auf jeden Fall, der ist ja 92. Ja. Den habe ich auch auf jeden Fall mal gesehen. Ich habe auch einige Folgen der Serie gesehen, wobei an den Kinofilm kann ich mich noch recht gut erinnern. Also bei Serie, da müsste ich wieder reinschauen.
Ja, der Kinofilm, ist ein Prequel, der zeigt quasi die letzte Woche im Leben von Laura Palmer, bevor sie ermordet wird. Und der wurde halt dann, genau, noch Nachtrag zu Star Trek Next Generation, zu den Staffeln 1 bis 4 gibt es Kritiken auf Vier Augen Kino, könnt ihr gerne nachlesen. Genau, Twin Peaks will ich dann mich mal vielleicht jetzt im Herbst mal ransetzen und das wieder mal gucken, weil das habe ich hier auf Blu-ray, zumindest die ersten beiden Staffeln, und das ist wirklich eine der ganz großen, wirklich bahnbrechenden Fernsehserien, die gleichzeitig die Fernsehwelt irgendwie aufgenommen hat, verarbeitet hat und daraus was Kurioses Neues gemacht hat.
Also ihr seht, es lohnt sich immer mal auf unsere Vier-Augen-Kinoseite. Genau. Reinzuschauen. Marius ist kreativ, dem fällt auf jeden Fall wieder ein, was er als nächstes hier veröffentlichen kann. Das ist immer super.
Ja.
Genau, dann schauen wir mal bei mir weiter. Ich bin jetzt wirklich noch ganz, ganz knapp im Jahr 1989, nämlich bei einer Serie, die am 17. Dezember 89 gestartet ist.
Ich weiß welche.
Zwei Jahre später.
Nee, nämlich vor 34 Jahren. Ich habe es letztens gelesen. Es wird jetzt gelb, richtig?
Es wird jetzt gelb, ja, definitiv. Läuft auch heute noch. Die Rede ist natürlich, Marius hat es schon erkannt, die Rede ist von den Simpsons. Also ich glaube wahrscheinlich einer derjenigen Serien, mit denen ich so, ja, bis vor vielleicht 15, 20 Jahren meine meiste Fernsehzeit verbracht habe. Ja, also kommt ja immer noch im Fernsehen, kam bei uns auch schon immer irgendwie im Privatfernsehen, meistens so 18 Uhr ist es, glaube ich, weiß nicht, ob das heute auch noch so ist.
Ich glaube schon.
Aber auf jeden Fall, die Serie ist ein absoluter Dauerbrenner, und ich glaube, ich brauche jetzt die Figuren hier von Homer über Marge und Co. nicht großartig vorzustellen, aber ich war immer wirklich beeindruckt bei den Simpsons, wie breit gefächert über die Jahre die Themen waren, wie die sich immer auch gesellschaftspolitischen Fragen ein bisschen genähert haben, wie sie, das war ja die letzten Jahre jetzt immer groß Thema, wie sie Donald Trump vorausgesagt
haben. Ja, 1999 oder 2000 war das.
Ja, was da mal alles kommen könnte. Also in der Serie steckt einfach wahnsinnig viel drin, sowohl Hirnschmalz als natürlich auch Komik, Comedy, Unterhaltung. Und ja, zu Recht gibt es die heute auch noch. Ich bin aber jetzt die letzten Jahre nicht mehr so stark dabei. Man muss sich wirklich überlegen, es sind 36 Staffeln mittlerweile. Wir haben fast 800 Folgen.
Ja, es läuft also seitdem.
Es ist enorm.
Ununterbrochen fast, also
es ist,
quasi.
Es ist wirklich enorm. Und zumindest, ich würde jetzt sagen, vielleicht bis Folge, keine Ahnung, 500, 600, vielleicht 500, werde ich auf jeden Fall alle Folgen auch gesehen haben. Und es wiederholt sich ja auf ProSieben ständig natürlich. Mhm. Irgendwann sind sie durch, dann kommen sie wieder von vorne. Und das war immer so ein gewisses Ritual bei mir, wenn ich Zeit hatte, mich einfach hinzusetzen und die Simpsons zu gucken. Und man kann bei den Simpsons auch wunderbar, das ist so das, was ich noch dazu sagen will, die Entwicklung der Technik über die Jahre einfach auch sehen. Das finde ich immer ganz, ganz toll. Also die Figuren sind ja die gleichen. Die Figuren altern ja nicht. Also die Kinder sind immer noch Kinder, wie sie es auch schon in den 90er Jahren waren. Aber natürlich, die Technik ändert sich. Die haben jetzt auch ein Smartphone. Das Haus sieht vielleicht immer noch genauso aus. Ja. Ja. Weiß nicht, ob das Sofa immer noch die gleiche Farbe hat wie am Anfang.
Ich glaube wahrscheinlich schon. Ja.
Aber man sieht auf jeden Fall, wie sich sowohl von den Inhalten als auch technisch von der Produktion sich die Serie natürlich verändert hat. Von den Folgen anfangs noch in 4:3 und wo wirklich noch das Ganze ein bisschen pixelig ausschaut, bis hin zu natürlich mittlerweile modernste Tricktechnik im Endeffekt. Also das ist wirklich so eine Serie, wo man ja so ein bisschen die Entwicklung auch nachvollziehen kann. Und du hast mit Sicherheit ja auch recht viel, denke ich mal, davon gesehen.
Ja, ich glaube auch, ich habe vor, also es war jetzt wirklich im September 1991, da lief die lief anfangs ja im ZDF, weil das ZDF hat, wie bei manchen anderen Sachen, gedacht, das ist eine Kinderserie. Ich meine, da war ich 10 und dann habe ich das geguckt und eigentlich ist das überhaupt nichts für Kinder. Also da würde ich mal sagen, da musst du Minimum 16. Jetzt nicht irgendwie, sondern weil das einfach eine Satire ist. Und es ist kurios überhaupt, so nochmal zum Thema Humor. Wir sind mittlerweile älter als Humor. Humor ist irgendwie so Ende 30, Anfang 40. Mhm. Und wir haben es mit den Haaren noch ganz gut erwischt, oder?
Definitiv, ja. Wie viele hat Humor? 3?
Sogar ich habe noch mehr. Also.
Mit dem Dreh.
Nee, also das Simpsons kenne ich natürlich, habe ich jetzt aber ehrlich gesagt seit 10 Jahren nicht mehr verfolgt. Früher noch immer regelmäßig, kamen mir am Montagabend um 20.15 Uhr nach ProSieben immer ein, zwei neue Folgen. Und ich habe auch die allererste Staffel, habe ich mir mal auf DVD gekauft, die steht hier im Regal hinter mir noch. Ja, also es ist wirklich, ich habe schon vor 10, 15 Jahren schon irgendwie Stimmen gehört, dass die gesagt haben, ja, das ist ab 2000X ist es nicht mehr gut und ja, vielleicht war nicht jede Folge, aber es ist immer noch ein Dauerbrenner, ein Meisterwerk der Gesellschaftskritik und der Satire und immer wieder, die Couch-Gags sind ja auch legendär, zum Beispiel Anspielung auf Game of Thrones oder dann hat mal irgendwie Banksy hat den Couch-Gag gemacht, wo dann irgendwie so ein Kellerverlies, wo irgendwelche Sklaven Kinder irgendwie Simpsons-Merchandising fabrizieren und noch unzählige
also
andere.
Für diejenigen, die es nicht wissen, also der Vorspann ändert sich sozusagen immer. Ja. Also ich habe immer am Anfang ein Intro und dann kommt so eine kurze Szene, wo die Couch quasi im Wohnzimmer steht und sich die Familie da drauf versammelt, um eben Fernsehen zu gucken.
Ja.
Und dabei passieren halt die kuriosesten Dinge und es ist in jeder Folge irgendwie was anderes. Und da wartest du ja schon drauf, wenn du das siehst, was kommt
das
heute.
Das haben sie am Anfang, ich glaube, die ersten paar Staffeln haben sie das noch nicht so, da war das eigentlich immer fast das Gleiche. Und dann haben sie irgendwann mal angefangen, nachdem dann auch die Serienwelt und so weiter sich entwickelt hat, haben sie dann auch mal da ganz viele Anspielungen. Und dann gibt es teilweise schon, dass irgendein Zeichentrickfilmregisseur dann irgendwie das Intro gemacht hat oder so. Also das ist wirklich... Also ja, also man müsste eigentlich fast wieder mal anfangen, das wieder zu gucken, weil du kannst, glaube ich, auch zwischenzeitlich immer wieder einsteigen. Ist es nur so, dass, glaube ich, nach ein paar Staffeln sterben, glaube ich, ein paar Figuren und dann sind auch so die Original-Synchronsprecher sind teilweise auch schon verstorben und deswegen sind dann manche Rollen werden dann quasi in Ruhestand versetzt, sage ich jetzt mal. Und von daher, aber es ist eine der Dauerbrenner und ein echtes Kuriosum das ist wirklich toll. Also,
also man kann sich's teilweise bei dem ein oder anderen Streamingdienst angucken, die haben aber alle nicht alle Staffeln. Wer alle will, braucht Disney Plus.
Also dort gibt's
wirklich alle aktuell verfügbaren Staffeln. von den Simpsons. Und ja, es ist immer pro Folge ja auch, sind auch die 22 Minuten, die wir vorhin schon mal hatten, aber natürlich eben fast 800 Stück. Also da hat man schon was zu tun, ja, wenn man jetzt nicht zur Aufgabe machen wollen würde, da alles zu sehen. Aber das muss gar nicht sein, aber es ist trotzdem was, was man auch immer mal so einfach gucken kann. Ja, ich habe eine Chronologie natürlich, irgendwas entwickelt sich schon, manchmal verschwindet jemand, wie auch immer, klar. Mhm. Aber trotzdem, ich kann das einfach auch so gucken. Ich brauche da jetzt nicht sagen, ich fange bei Staffel 1 an oder so.
Ja, also die Serie hat es leider knapp nicht in meine Liste geschafft, wäre aber ein zweifelloser Kandidat für die Top 10 gewesen. Also, ja, gut. So, du hattest jetzt eine Sitcom.
Genau.
Dann mache ich jetzt auch mal eine, und zwar die einzige Sitcom in meiner Liste.
Da bin ich gespannt.
Die ist jetzt nicht so bekannt. Aber sie ist trotzdem großartig. Es geht um die britische Comedy-Serie Absolutely Fabulous. Sagt dir die was überhaupt?
Ja, sagt mir was.
Aber ich
habe nie gesehen, ehrlich gesagt. Aber sie sagt mir was, weil ich schon mal, ist eine Zeit her, habe ich einen Artikel drüber gelesen. Die verteilt sich ja so ein bisschen über die Jahre
Genau. Also es ist, es gab, die Serie ging 1992 los. Und bis 2003 gab es 5 Staffeln und Specials. Danach kamen noch weitere Specials bis 2012. Und 2016 gab es dann einen Kinofilm, Absolutely Fabulous, the Movie, der das Ganze dann abgeschlossen hat. Und seitdem gibt es nichts mehr, was auch einer der Gründe dürfte sicherlich sein, dass eine der 5 Hauptdarstellerinnen, die wäre jetzt 100 Jahre alt, die ist vor 6-7 Jahren verstorben. Um was geht's? Also es ist eine Serie, die spielt in Großbritannien, vor allem in London. Es geht um Edina Monsoon, genannt Eddie, und ihre beste Freundin Patsy Stone. Eddie ist eine PR-Tante, sag ich jetzt mal. Also die macht Public Relations für Promis, für Mode und verschiedene Sachen. Sie hat so ein paar vereinzelt bekannte Kunden, die dann auch in dieser Serie, also echte Promis, die sich selbst spielen. Da hat sie vor allem die schottische Sängerin Lulu, die man vielleicht kennt für den Titelsong von Der Mann mit dem goldenen Colt, und tauchen noch andere echte Promis in dieser Serie auf, vor allem Models, Modedesigner, aber auch mal bekanntere Leute. Auf jeden Fall, Eddie hat eine PR-Agentur. Sie arbeitet aber eigentlich kaum etwas. Sie kommt dann irgendwann immer mal so um 10 ins Büro und ist dann schon irgendwie halb verkatert. Und sie hat irgendwie Geld oder verprasst aber auch alles und ist ständig auf irgendeiner Sinnsuche mit irgendeiner neuen New Age-Philosophie, anstatt dass sie einfach mal ihre gravierenden oder ihre Probleme mal so gerade heraus angeht. Patsy Stone ist ihre beste Freundin, die ist ein bisschen älter, aber irgendwie sind die zusammen in die Schule gegangen, weil die Patsy Stone kommt aus irgendwie so einer Hippie-Kommune und ist da irgendwie etwas merkwürdig aufgewachsen. Und Patsy Stone hat seit den 1970ern, also sind es in den 1990ern, kaum etwas gegessen und ernährt sich eigentlich nur noch von Wodka, Champagner und vor allem Zigaretten. Teilweise raucht sie mehrere Zigaretten gleichzeitig. Und Patsy Stone ist so ein ehemaliges Model, und es wird dann auch immer wieder so angedeutet, wird auch mal gezeigt, dass sie wohl in so, sag jetzt mal, Erwachsenenfilmen früher mitgespielt hat. Und die ist irgendwie die Mitherausgeberin eines Modemagazins, aber du siehst sie da zwischendurch mal irgendwie, die arbeitet auch nicht wirklich, und die sind halt da immer Party machen und irgendwelche teilweise, die Patsy Stone hat auch ein bisschen so einen Ruf, dass sie sich gern mal jüngere Männer irgendwie angelt oder so. Und das sind so die 2 Hauptfiguren, dann gibt's noch 3 weitere Figuren. Kontrastprogramm zu Eddie ist ihre überaus vernünftige, etwas biedere, aber sehr sehr reife Tochter, die Saffron, auch genannt Saffy. Die ist, ich weiß nicht, wie alt die am Anfang ist, 16, 18. Die für sie ist Bildung wichtig, sie geht gerne in die Schule, sie macht da gern was und versucht immer wieder ihre Mutter auf den rechten Weg zu bringen, was eigentlich fast nie funktioniert. Und Saffy und Patsy hassen sich auch irgendwie, also die ist auch so eine richtige Hassbeziehung. Dann gibt's noch die Mutter von Eddie, die Mrs. Monsoon, ich glaube, der Vorname kommt nie raus. Das ist eben die Schauspielerin, die dann irgendwann mal verstorben ist. Die irgendwie immer so völlig ahnungslos, eine konservative Oma, wie man sie sich so vorstellt, aber irgendwie so immer so neugierig und ein bisschen kindlich irgendwie, die auch immer da Witz reinbringt, und auch immer Eddie und ihre Mutter haben auch immer ein bisschen schwieriges Verhältnis. Und dann gibt's noch die ausgeflippteste Figur, die Sekretärin von Eddie in der PR-Agentur, nämlich eine junge Frau namens Bubble. Bubble ist irgendwie so ein, fast ein bisschen so eine Art, könntest du fast sagen, Steve Urkel in weiblich, aber halt noch 23.000 Mal durchgeknallter. Irgendwie hat sie immer ganz grellbunte Kleidung an und ist, kapiert eigentlich nie irgendwas. Sie lebt in ihrer eigenen Welt, keine Ahnung, ist aber dann zwischenzeitlich doch mal irgendwie auf Zack und kriegt was hin. Und ja, das ist diese Geschichte. Es geht halt da immer von hier, von Modedings zu Modedings, von PR zu PR und von Party und Urlaub und so weiter zum nächsten. Und wie kam ich eigentlich zu der Serie? Ich habe diese Serie fast konsequent nur auf Englisch geguckt. Das war meine erste Serie, die ich wirklich auf Englisch geguckt habe. Und zwar war das 1997, da war ich 16, da hat irgendwie eine Freundin von meiner Schwester, denn ihre Mutter ist Amerikanerin, und die hat irgendwie, die Serie lief auf Arte und hat die auf VHS aufgenommen, und da lief es im Original mit deutschen Untertiteln, und da habe ich da irgendwie diese VHS-Kassetten da von ein paar Folgen in die Hände gekriegt und habe das geguckt und war sofort irgendwie total geflasht, obwohl ich viel nicht verstanden habe. Ich habe mir dann irgendwann mal die Serie komplett auf DVD wirklich gekauft und kenne da wirklich jede Folge. Und das ist, ich habe vor 2 Jahren wieder mal angefangen, es zu gucken, und es ist immer noch sehr witzig, auch wenn natürlich für uns Deutsche diese britischen Anspielungen auf britische Promis dann vielleicht nicht ganz so gut funktioniert, aber es ist immer wieder herrlich, und dann auch so für ältere ZuschauerInnen dann auch ein bisschen so Anspielungen auf die Swinging 60s und die wilden 70er und so weiter. Also das ist, also nicht jetzt die Comedy-Serie, sondern halt die 1970er. Und das ist wirklich Absolutely Fabulous, ist ganz großes britische Sitcom. Ich bin sowieso der Meinung, steinige mich, wenn du willst, ich finde britische Sitcoms besser wie amerikanische.
Ja, habe ich nicht mit so viel Erfahrung mit. Ich hätte fast, das ist zwar jetzt keine Sitcom, aber weil wir gerade bei britisch sind, sage ich es jetzt an der Stelle mal. Ja. Ich hätte fast Mr. Bean hier noch mit reingenommen. Weil der in den 90ern ja einfach riesig groß war. Ja. Mhm. Und wenn es einen britischen Expat gibt, mit dem ich wirklich ja so auch älter geworden bin in dem Sinne, dann ist es Mr. Bean.
Ja. Gut, genau.
Ja, das war jetzt eine Serie, die auch ein bisschen übersichtlicher ist, ja, also wo ich nicht gleich 300 Folgen gucken muss.
32 Folgen, 7 Specials und ein Kinofilm. Und gibt's im Abo von BBC Player über Amazon Prime Video Channels und gibt's auch auf DVD. Also ich weiß nicht, ob mittlerweile gibt's wahrscheinlich eine Komplettbox. Ich habe die teilweise einzeln gekauft, teilweise habe ich mir auch die englischen DVDs gekauft, weil es dann lange auf Deutsch nicht gab. Habe ich alles hier hinter mir, und den Kinofilm habe ich auch im Kino gesehen. Und was ich aber überhaupt nicht leiden kann, ist die deutsche Synchronisation. Also die ist einfach, also sagen wir mal so, ist es auch einfach schwer bis schwierig zu übersetzen, und dann auch für die Sprecher ist es undankbar. Aber da habe ich dann mal versucht, vor vielen Jahren das auf Deutsch mal zu gucken. Also im Kinofilm ging es irgendwie, aber nee, also das kann ich gar nicht auf Deutsch gucken. Das muss im englischen Original. Und ich fluche auch manchmal so wie die. Ich sage manchmal Bloody Bugger. da hat sich das so ein bisschen eingebrannt. Nur gut, weiter geht's.
Genau, dann bin ich wieder an der Reihe, und ich bin jetzt der absolut festen Überzeugung, dass wir das nächste Thema einfach gemeinsam behandeln können. Ich wandere ins Jahr 93.
Jawohl.
Und da ist eine Serie gestartet, die ich auch über viele Jahre verfolgt habe. Du genauso, die Rede ist von Akte X.
Jawohl, wusste ich
also doch. die muss ja einfach bei den 90ern natürlich kommen. Geht um die beiden FBI-Agenten, Dana Scully, Fox Mulder, quasi ja die X-Akten, also die mysteriösen, ungeklärten Fälle.
Wie paranormale Phänomene.
Da quasi aufklären sollen, wie auch immer. Und es lebt so ein bisschen ja von der Figurenkonstellation, weil der Mulder ja eher derjenige ist, ja, der so die außerirdischen Wahns daran glaubt, dass es da die Verschwörung hier und da gibt, wie auch immer. Und Scully eher, ja, wissenschaftlich das Ganze so ein bisschen versucht anzugehen. Und es ist wirklich eine derjenigen Serien, die ich verschlungen habe zur damaligen Zeit.
Ja,
es gab auch vor 9 Jahren, glaube ich, 8 Jahren.
2016 und 2018 gab es neue Staffeln, ja. 2 Stück.
Die habe ich ehrlicherweise nicht alle gesehen, die Folgen.
Da hast du vor allem bei der letzten Staffel nicht viel verpasst, die war sehr mau, fand ich.
Ja, aber also die in den 90ern, und dann 2002 war ja dann erstmal Ende. Also die gehören für mich so zu den wirklich 90er-Ikonen und auch zur wirklich besten Serie, die ich in der Zeit auch wirklich gesehen habe. Einfach weil du richtig durch diese ganzen Folgen so irgendwie einen Faden findest. Also das verfolgt sich wirklich von Anfang bis Ende. Es zieht sich was durch. Ja. Es kommen neue Figuren immer mal wieder hinzu, die sich dann aber auch mit durchziehen und wie auch immer. Also das war einfach stimmig. Also für mich hat bei Akte X eigentlich ziemlich viel gepasst und dementsprechend bei dir wird es ähnlich sein, so eine absolute Ikone der damaligen
Zeit. Ja, also das ist wirklich, du hast jetzt dich ein bisschen so auf diesen Verschwörungsplot, der sich über die ganzen Staffeln drüber zieht und immer wieder da so Sachen nach und nach enthüllt. Es gab natürlich auch so die sogenannten Monster der Woche Folgen, da gibt's dann auch immer wieder mal ganz spannende, also ich habe vor ein paar Jahren, als dann die zwei neuen Staffeln 2016, 2018 rausgegangen, habe ich wieder mal angefangen, das zu gucken. Ich habe die ersten neun Staffeln auch hier in so einer schönen fetten Blu-ray-Box hinter mir, das mal zu gucken, bin aber irgendwann bei Staffel 4 beim Anfang irgendwie stecken geblieben und da habe ich gemerkt, dass da wirklich auch zum Beispiel Staffel 2, Staffel 3 wirklich die Dichte an guten Folgen ist wirklich sehr hoch. Und jetzt noch mal kurz zu Twin Peaks. Ich erwähnte vorhin eine Transgender-FBI-Agentin. Du darfst jetzt einmal raten, von wem die vor Akte X gespielt wurde. Von David Duchovny.
Ja, wirklich? Der taucht da auch auf? Ja. Okay, ja. Spannend.
Das ist ja auch, also es hätte Akte X ohne Twin Peaks meiner Ansicht nach nicht gegeben. Weil das ist auch so dieses, also ich weiß nicht, ob der Chris Carter, der Erfinder von Akte X, sich da bewusst daran orientiert hat. Aber das ist ist da klar, sind da ähnlich. Und der Schauspieler, der Scullys Vater spielt, der in, glaube ich, zwei Folgen bei Akte X auftaucht, der hat eine Nebenrolle auch als Major irgendwas in Twin Peaks. Also der hat da quasi die gleiche Rolle, wenn man so will. Nur, dass er halt da ein bisschen mehr zu tun hat und so weiter. Also das ist, es ist wirklich, ich würde mal sagen, so die ersten sechs Staffeln war es richtig gut. Dann ab der siebten hat sich's ein bisschen verloren. Ich glaube, die Autorinnen haben dann irgendwann mal den Verschwörungsplot selber ein bisschen immer so ganz verstanden. Und dann das Ende fand ich, glaube ich, damals ziemlich mau. Und dann gab es diese zwei neuen Staffeln, 2016, 2018, da war die erste, die Staffel 10 quasi, war dann ganz ordentlich und hatte auch wieder ein paar tolle Folgen. Und die letzte, die elfte, die war irgendwie, vor allem die Sache mit der Verschwörung war dann irgendwie völlig abstrus noch. Also da hast du eigentlich nichts verpasst. Also das ist...
Gab ja auch Kinofilme.
Ja, zwei also Kinofilme,
den,
ja.
Den ersten habe ich gesehen, den zweiten habe ich nicht gesehen.
Ich habe beide gesehen, der zweite war jetzt nicht mehr so, ja.
Ja, dann habe ich ja wieder den besseren gesehen.
Ja, nee, also der erste ist wirklich, der sich da wirklich dann auf die Serienmythologie bezieht und... das ist wirklich, genau, Akte X ist wirklich, bin auch heute jetzt seit ein paar Jahren wieder Fan von Gillian Anderson, der Darstellerin von Scully, die in den letzten 10, 15 Jahren ganz viele spannende Rollen gespielt hat, unter anderem auch in Sex Education, eine Serie, eine meiner Top-Serien seit 2000. Und nee, Akte X ist wirklich auch Meilenstein des Fernsehens, auch immer wieder lustig mit so lustigen Folgen und Albernheiten, die zwischendurch da eingebaut werden. Von daher schon kann man sich das schon so als Nachfolger von Twin Peaks so ein bisschen vorstellen auch.
Ja, also für mich hat's wirklich so ein bisschen das Mystery-Interesse so auch geweckt. Es gibt da Horror-Elemente, es ist ein bisschen Science-Fiction, es ist Thriller, es ist Krimi, also da steckt wahnsinnig viel in der Serie einfach drin. Ja. Und hängt bei mir auch nach, also ich erinnere mich immer gern an Akte X auf jeden Fall.
Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Aus heutiger Sicht ist natürlich diese damals noch positiv besetzten Verschwörungstheoretiker ist natürlich aus heutiger Sicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil heutzutage Verschwörungstheoretiker sind irgendwelche, was weiß ich, Aluhutträger oder was weiß ich, Nazis oder irgendwas. Das war natürlich damals ein bisschen was anderes. Also
Was wir noch erwähnen können, man kann die Serie natürlich auch vollständig bei ganz vielen Streamingdiensten sehen,
Disney erwerben. Plus.
Bei Disney Plus ist es in der Flatrate mit drin.
Genau,
also wäre das wahrscheinlich am empfehlenswertesten.
Ja, und dann, ich weiß gar nicht, ob es die DVDs noch gibt. Ich habe das, wie gesagt...
Die gibt's noch, die Blu-Rays gibt's auch noch.
DVDs, Blu-Rays. Blu-Ray ist wirklich, ich habe die ersten drei Staffeln und den Anfang der vierten Staffel ist wirklich super remastered und sieht toll aus. Also kann ich empfehlen. Ja.
Aber siehst du, also wir haben zumindest den Schnittpunkt hier gefunden. Ja. Der wäre jetzt wahrscheinlich bei dir auch gekommen.
Ja, genau.
Das Thema ActX, ne? Also so, siehst du, haben wir den Punkt
ich mich so gemeinschaftlich abgearbeitet. Genau, ja, ja. So, jetzt ist die Frage, machst du jetzt noch, du hast ja angefangen, also musst du jetzt doch deine letzte und dann mache ich noch meine.
Muss ich hier direkt weitermachen sozusagen, ja. Ja, ja. Ja, also ich mache noch mit einer Serie weiter, bei der ich auch irgendwann dann den Anschluss verloren habe. Die fing auch erst 1997 an. Aber ich habe mit Sicherheit so die Hälfte oder zumindest etwas mehr als das erste Drittel, aber wahrscheinlich ist es ungefähr die Hälfte, von den über 330 Episoden gesehen. Es gibt 27 Staffeln davon. die Rede ist von South Park.
Ah.
Also wieder
zurzeit wird er sehr im Gespräch.
Ja. Aber wir sind wieder im Animationsbereich. Und South Park ist wirklich eine verdammt böse Serie.
Oh ja.
Also das muss man schon so sagen. Worum geht's? Ich will jetzt hier gar nicht den ganzen Plot und alle, die da mitmachen, vorstellen, aber die Hauptfiguren sind einfach 4-, 8- bis 10-jährige Jungs, Stan, Kyle, Eric und Kenny, die die Grundschule besuchen, würde man bei uns sagen. Und eben in South Park sind Colorado beheimatet.
Ah ja, da liegt es.
Da leben. Und ja, denen passieren halt alle möglichen Dinge natürlich. Aber was eben dahinter steckt in der Serie, ist ganz oft richtig böser Humor, ist Satire, ist auch von Politik über alles mögliche schwarzer Humor, wahnsinnig viel. Aber die lebt ein bisschen auch eben so Fäkalhumor ist, kann man sagen, ist da auch schon mit dabei. Der Running Gag, dass Kenny in jeder Folge einmal getötet wird,
genau.
Trotzdem in der nächsten das weiß sogar wieder dabei ich. Ist.
Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet, diese Schweine.
Diese Schweine. Ja. Es gibt eine Folge, glaube ich, wo er nicht getötet wird, aber ich will da jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich habe ja nicht alle gesehen. Also, ist auch eigentlich ein Dauerbrenner, der sich eben seit 1997 hält. In Deutschland kam die Serie tatsächlich erst im Herbst 99 zum ersten Mal auf. Mhm. Also wir sind dann knapp, wirklich sehr, sehr knapp noch in den 90ern. Aber ich habe dann einige Folgen der Serie eben zum späteren Zeitpunkt, vor allem in den 2000ern gesehen. Aber muss natürlich jetzt bei den 90ern hier mit rein. Dementsprechend läuft irgendwie nicht aus, ist so ein bisschen zumindest, man kann es nicht ganz vergleichen, aber es ist schon ein bisschen so ein Dauerbrenner eigentlich wie die Simpsons mittlerweile auch, muss man auf jeden Fall sagen. Also du kanntest Kenny ja auch, also ein paar Folgen wirst du auch gesehen haben
wahrscheinlich. Ja, also ich mag diesen Fäkalhumor halt überhaupt nicht und habe, weiß ich nicht mal, vielleicht eher mal so reingeguckt und habe das aber immer wieder gelesen, dass das so ein Running Gag ist. Und die Serie ist ja zurzeit wieder sehr im Gespräch, weil sie haben sich ja jetzt vor ein paar Wochen oder so oder ein paar Monaten haben sie sich ja Trump vorgenommen und haben dann nicht nur die übliche Zeichentrick-Ästhetik, die ja auch ein bisschen so holprig und so komisch aussieht, haben sie jetzt dann irgendwie auch Sachen mit Trump, mit Deepfake-KI-Bilder von ihm und seinem Gemächt, mit dem er irgendwie spricht und keine Ahnung, also ihn da wirklich volles Rohr in der untersten Schublade durch den Kakao gezogen. Also da habe ich zuletzt wieder mal wirklich gemerkt, aha, die Serie gibt's noch.
Ja, also und die sind nicht bräver geworden scheinbar. Nee,
das glaube ich auch nicht. Ja. Das ist, die haben da jetzt auch wirklich, und ich habe, hatten die dann irgendwie auch Probleme mit ihrem Sender? Sind die nicht auch irgendwie bei irgendeinem von diesen Sendern, die jetzt da irgendwie dem Trump da irgendwie nach dem Mund reden wollen? Keine Ahnung, weiß ich jetzt gar nicht. Ist ja erstaunlich, dass die Simpsons immer noch bei Fox laufen.
Ja, also das Produzent eigentlich damals oder Erstausstrahlung war über Comedy Central. Die haben das auch in Deutschland gab es ja den, ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber auf jeden Fall gab es den Sender ja.
Gibt's noch,
auch in Deutschland mal und da habe ich es auch häufig dann geguckt im Endeffekt, ja.
Ja, das ist auch so ein Dauerbrenner.
Definitiv, also man kann da auch eigentlich einsteigen, wann man will. Das ist jetzt nicht weiter relevant, das von Anfang zu gucken. Die sind ja auch immer relativ kurz. Wir sind wieder bei den berühmt-berüchtigten 22 Minuten pro Episode. Und ich muss jetzt hier gerade mal noch aufmachen, wann das oder wie es im Streaming läuft. Das werde ich hier gerade nochmal raussuchen. Das hatte ich mir nämlich nicht aufgemacht.
Ich glaube, das genau, ist Paramount Plus, oder?
Es ist Paramount Plus, genau. Bei Apple TV kann man sich's auch noch anschauen. Und in der Flatrate sind Teile immer spannenderweise auch bei Join mit dabei. Ja. Mm.
Jo, genau. Jetzt bin ich dann nochmal dran.
Jetzt darfst du noch den Abschluss des Bereichs machen.
Wir gehen jetzt
genau.
auch in eine Welt, die überwiegend sich in den 90ern abgespielt hat, aber dann teilweise auch noch ein bisschen später. Es ist eine weitere Science-Fiction-Serie. Du hast zwei Animationsserien, ich habe zwei Science-Fiction-Serien. Gucke ich jetzt gerade auch wieder, hab seitdem auch Blu-ray-Versionen. Die einzige wirklich, glaube ich, gelungene Science-Fiction-Serie, die sich in den 1990ern neben Star Trek einigermaßen behaupten konnte, nämlich Babylon 5. Wird ja natürlich ein Begriff sein, denke ich mal.
Sagt mir auf jeden Fall was. Ja, Habe ich nicht viel, aber zumindest auch einiges gesehen.
Also, die Geschichte ist folgende. Das spielt die Handlung beginnt in den späten 2250ern. Irgendwann mal hat die Menschheit Kontakt mit anderen Alienrassen aufgenommen, hat dann da die Möglichkeit erhalten, in den Weltraum zu fliegen. Es gibt jetzt kein Beamen und kein Warp-Antrieb wie bei Star Trek, aber es gibt Hyperraum-Technologie, wo man quasi riesige Entfernungen auch schnell zurücklegen kann. Und da hat sich dann im Endeffekt dann so eine, gab es mehrere Babylon-Stationen, die ersten vier sind entweder alle explodiert oder die eine ist verschwunden. Babylon 5 ist quasi die letzte Babylon-Station, die so als, die ist im Epsilon-Eridani-Sektor, ist die irgendwie. Und dort ist es so eine riesige 8 Kilometer lange Raumstation, die so eine Stadt im Weltraum ist, wo nicht nur Menschen, die Menschen tun das eben betreiben, sondern auch viele verschiedene Alien-Spezies da sich da tummeln. Und das ist quasi so eine Art Stadt, die mit verschiedenen Problemen kämpft hat, mit Konflikten vor allem. Sie versucht eben das Ganze friedlich zu halten. Die Tagline der Serie ist am Anfang Our Last Best Hope for Peace. Das funktioniert natürlich auf Dauer leider nicht so. Da brechen dann Konflikte aus. Da gibt es dann einen Krieg mit einer finsteren alten Alien-Spezies, der dann ab Staffel 2 seinen Lauf dann langsam nimmt. Und es ist also 1993 kam der Pilotfilm, lief danach dann von 1994 bis 1998 5 Staffeln, a 22 Folgen, also 110 Folgen. Danach gab es noch ein paar Fernsehfilme, eine Spin-off-Serie, dann gab es noch eine DVD-Film und dann gab es vor 2 Jahren kurioserweise nochmal einen nachgeschobenen Animationsfilm. Also die Sachen, die danach kamen, waren alle so bis 2002. Und es hatte immer ein bisschen im Vergleich zu anderen Serien einen schweren Stand, hatte auch nie so die großen Budgets wie Star Trek, sondern war immer ein bisschen nicht so viel Budget. Und damals haben sie Folgendes gemacht, sie haben für die Weltraumszenen und manche andere Sachen haben sie auf Computeranimation gesetzt. Und das war halt damals neuartig und sah damals bestimmt toll aus, aber heutzutage sieht es leider nicht mehr toll aus. Also es sind dann wirklich die Effekte, wenn du jetzt die normale Version anguckst, sind dann sehr pixelig, es ist aber trotzdem eine großartige Serie, was ist auch eine schöne Parabel, eine Utopie, die nicht so utopiemäßig fortgeschritten ist wie Star Trek, sondern es ist immer noch, liegt vieles im Argen, es gibt Konflikte und es tut sich dann auch auf der Erde nach und nach ein faschistisches Regime dann installieren, das wesentlich perfider und weniger offen als jetzt zum Beispiel Trump und Konsorten vorgeht, was natürlich, wo sich der Serienmacher J.M. Straczynski sich vor allem auf 1984 von George Orwell bezieht und da gibt es dann mehrere Konflikte und es gibt einen ganzen Haufen von Figuren und die dann miteinander gegeneinander arbeiten, um eben die Situation zu retten, den Frieden zu bewahren oder vielleicht dann doch den Konflikt zu den eigenen Gunsten zu entscheiden. Und das ist wirklich eine ganz, ganz spannende Serie. Ich gucke die jetzt gerade wieder. Ich habe jetzt vor nicht allzu langer Zeit ein Review zu Staffel 2 veröffentlicht und die Serie ist immer noch großartig. Also auch wenn die nicht die hohen Production Values von Star Trek hat, ist es inhaltlich und schauspielerisch und ist es immer noch ganz, ganz hochklassig. Also das ist wirklich, und es war wirklich, die Serie ist von vorn bis hinten die Handlungsbögen durchgeplant. Also du hast da zwischendurch auch mal so Nebenplots, aber im Endeffekt die Schauspieler durften auch nicht improvisieren. Die mussten immer genau nach Skript das machen. Und dann ist es wirklich wie ein Fortsetzungsroman in 5 Bänden, beziehungsweise eben in 5 Staffeln, der dann so ein bisschen noch so ein paar Zusatzdinge hat mit den Fernsehfilmen. Da gibt es auch einen Fernsehfilm, der so ein bisschen die Serienhandlung so ein bisschen in einen Komplettrahmen setzt mit dem Anfang und dem Ende dann. Und das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsserien. Und ich habe überlegt, ob ich eine andere Science-Fiction-Serie mit einer Raumstation aus den 1990ern in die Liste mitnehme, nämlich Star Trek Deep Space Nine, habe mich dann aber für Babylon 5 entschieden. Aber Deep Space Nine ist auch sehr hochklassig.
Ja, wir machen mal ein Science-Fiction-Special, oder?
Ja, muss sein. Ja,
vielleicht war wirklich Star Trek selber, weil da gäbe es so viel zu erzählen. Da habe ich auch wahnsinnig viel natürlich gesehen. Ja. Babylon 5 habe ich nicht vollständig gesehen. Ich meine, ich wäre irgendwann 2. Staffel vielleicht noch, aber also nicht alles auf jeden Fall. Ja.
Ja, da werde ich demnächst auch versuchen, noch die weiter zu gucken. Ich bin jetzt in Staffel 3, mal schauen, wie schnell ich die durch habe. Hab das jetzt dann. Es gibt's leider nur als kostenpflichtigen Stream bei Apple TV, Amazon, Maxdome und Freenet Video. Dann gibt's die DVDs, die vor gut 20 Jahren erschienen sind, gibt's vielleicht noch gebraucht. Es gibt in der englischen, im englischen Original gibt's die Blu-ray-Box. Die ist, da sehen dann, die sind dann die Effekte auch richtig schön remastered, das sieht jetzt richtig toll alles aus. Aber die Blu-ray-Box an sich ist leider sehr lieblos, da sind dann die Discs so ganz blöd zusammengeklatscht. Und wie gesagt, gibt's dann nur im englischen Original mit zuschaltbaren englischen Untertiteln. Ich gucke das aber eh seit den DVDs nur noch im Original, von daher war mir das egal. Aber man hätte die Blu-ray-Box wirklich ein bisschen schöner machen. Und da ist dann auch kein Bonusmaterial mehr drauf, was auch, da ist dann irgendwie der Pilotfilm ist noch mit dabei und auch diese ganzen anderen zusätzlichen Fernsehfilme, die sind da auch alle nicht mit dabei. Also das ist ein bisschen schade. Aber trotzdem großartige Serie.
Okay, dann sind wir ja am Ende unserer 90er-Serie mit dem Flashback hier zurück in die 1990er schon angekommen. Mit einer schönen Auswahl, glaube ich. Science-Fiction-Animation dabei, was Lustiges dabei. Also ich denke, und natürlich Akte X nicht zu vergessen.
Genau.
Also dementsprechend dürfte da für jeden was dabei sein, der sich wirklich für Serien interessiert. Und unsere Empfehlung natürlich, wenn wir uns jetzt auf was festlegen müssten, was man zuerst anschauen sollte, wäre es bei mir wahrscheinlich Akte X, wo ich nochmal reinschauen
würde. Ja, ich muss auch mal wieder die 4. Staffel weiter gucken. Wozu habe ich mir denn die 9 Staffeln auf in dieser riesigen Blu-ray-Box? Dafür habe ich mir für 10 Jahre überhaupt einen Blu-ray-Player gekauft, genau wegen Akte X.
Aber da hast du noch was vor. Also
ja,
das
ja,
sind
ja
auch immer eine Dreiviertelstunde lang. Das ist nicht so 22 Minuten Sitcom.
Nee.
Da hat man eher was vor sich. Okay.
Ja.
Aber wir wollen noch ein paar Minuten zumindest hier am Ende noch ein anderes Thema in der heutigen Folge 18 hier ansprechen, nämlich auf 2 Filme eingehen, beziehungsweise deren Fortsetzungen oder Neustarts oder wie auch immer man das dann sehen will, die wir in den letzten Podcasts hier mit dabei hatten. Wir fangen, denke ich mal, mit unserem Rückblick hier auf Folge 15 an. Die heißt nämlich Die 4 Augen und eine nackte Kanone. Dementsprechend ging es damals um den Klassiker Die nackte Kanone mit Leslie Nielsen. Jetzt haben wir einen neuen Film und den habe ich noch nicht gesehen, aber du hast ihn gesehen, Kritik darüber geschrieben. Bitte, Marius, sag einfach mal für unsere Hörerinnen und Hörer hier ein bisschen was dazu.
Ja, also die drei Originalfilme, Die nackte Kanone mit Leslie Nielsen von 1988, 91 und 94 sind zum Stellen mein Lieblingsfilm, vor allem die ersten beiden. Wirklich ganz großes Klamauk-Kino mit einem tollen Leslie Nielsen. Dann gab es immer wieder mal so Überlegungen, machen wir mal was Neues. Und dann gab es halt jetzt wirklich dieses Jahr dieses Legacy-Sequel oder im Endeffekt ist es eigentlich fast auch ein Reboot, aber die Liam Neeson, der eigentlich als Actionstar oder als ernstzunehmender Schauspieler bekannt ist, spielt den Sohn von Frank Drebin, wird aber nicht so genau weiter erklärt, der da jetzt quasi in der Gegenwart als Frank Drebin Jr. da einen merkwürdigen Fall lösen muss. Ich war irgendwie ein bisschen, habe mich ein bisschen drauf gefreut, war aber auch sehr skeptisch, weil ich mir dachte, kann dieser Humor funktionieren? Kann der Leslie Nielsen das wirklich? Der kann schon Comedy. Und ich wurde dann positiv überrascht. Also das ist jetzt nicht so gut wie der alte Film oder die ersten beiden Filme. aber er ist kurzweilig, unterhaltsam und er ist auch wirklich sehr lustig. Und er schafft es, diesen Klamauk, diesen Slapstick-Humor und diesen Hau-drauf-Gags gut in unsere Gegenwart zu übertragen. Und das ist zum Beispiel auch so, Frank Drebin tut ja auch in dieser Originalserie, wo er mal ursprünglich mal da, Frank Drebin da die Hauptfigur war, tut er ja immer wieder und in den Filmen die Autos, mit Autos irgendwas zu Schrott fahren, Mülltonnen, was auch immer. So. Nur, das macht dann der neue Frank Drebin in dem neuen Film halt mit einem Elektroauto. Und das ist halt auch schon mal witzig. Und dieses, dass er die Welt um sich rum irgendwie nicht so ganz versteht, weil er ein depperter Holzkopf ist. Das hat man beim alten Frank Drebin, das hast du beim neuen auch. Und das Ganze wird halt dann dadurch noch mal lustiger, dass dass Liam Neeson jetzt noch mal irgendwie 10 Jahre älter ist als Leslie Nielsen beim ersten Film. Und dann hast du auch, was total toll ist, Pamela Anderson als das Love Interest von Frank Drebin, und die zwei haben auch eine ganz tolle Chemie zusammen. Und der Witz ist, beziehungsweise es ist kein Witz, Liam Neeson und Pamela Anderson sind seit den Dreharbeiten in echt auch ein Paar. Also das denkt man sich auch nicht. Und das ist wirklich eine schöne Neuauflage. Der Plot ist, ja, ein bisschen mau, aber immer wieder ganz tolle, lustige Szenen und ein schönes Update für diese alten Filme, und ist auch, glaube ich, so halbwegs ordentlich gelaufen. Also hat, glaube ich, zumindest das Doppelte von seinem Budget eingespielt. Von daher bin ich da auch ganz zufrieden.
Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja,
ne?
Ja.
Ich war im Kino hast eine recht ordentliche Wertung dafür auch vergeben.
Genau, ja.
Du hast 7 von 10 Punkten in unserem Wertungssystem vergeben. Das ist, denke ich, schon recht ordentlich. Also ich hatte fast erwartet, dass es schlechter ausfallen würde, aber ich habe es noch nicht gesehen. Also das wird bei mir dann der Fall sein, wenn es jetzt mal dann per Stream oder so
verfügbar ist. Ja, ich denke mal so in ein paar Wochen oder so, dann irgendwann wird es dann auch im Stream oder auf DVD geben. Genau, und dann gibt es aber noch was anderes, wo wir kürzlich drüber gesprochen haben.
Genau, wir hatten ja noch eine weitere Folge, die sich mit einem einzelnen Film beschäftigt hat vor kurzem, nämlich die Folge 17, also Vorgänger von dieser, wo es um den Schuh des Manitou ging, der für uns ja so ein absoluter Kultfilm auch ist und den wir uns nochmal angeschaut haben. Du hast eine Kritik auch drüber geschrieben, hast ihm 7 von 10 gegeben. Ich habe in der Folge dann gesagt, bei mir wären es 8 von 10 gewesen. Wir waren also relativ deckungsgleich waren aber schon der Meinung, dass der Film gerade für den deutschen Film, weil es ja wirklich auch ein deutscher Film ist, schon ein Meilenstein war.
Ja.
Und jetzt gibt es eben eine Fortsetzung davon. Also wirklich knapp 25 Jahre später kamen Bully Herbig und Co. hier mit einer Fortsetzung um die Ecke. Und ja, du hast die Kritik auf unserer Kinoseite dazu geschrieben. Deswegen lasse ich dir mal den Vortritt, aber den habe ich tatsächlich auch schon gesehen und kann dann auch noch ein paar Worte dazu sagen.
Ja. Also ich war jetzt da auch ein bisschen skeptisch, und vor allem, warum musst du jetzt nach 24 Jahren eine Fortsetzung machen? Aber immerhin haben sie sich dann anscheinend gut überlegt. Und ich bin aber dann doch mit einer gewissen Vorfreude da reingegangen, und es war kurzweilig, es gab zwischendurch ein paar lustige Gags, und ich habe mich wirklich gefreut, die Figuren, also sprich Abahachi, Ranger, Dimitri und so weiter, wieder zu sehen, und die Zeit ist gut vergangen, aber irgendwie war ich ein bisschen enttäuscht, weil irgendwie dem Humor hat der Biss gefehlt. Es war dann teilweise auch so, diesen problematischen Humor in Bezug jetzt auf Homosexuelle und auf amerikanische Ureinwohner, der wurde so ein bisschen, teilweise haben sie es gut gelöst, aber teilweise wurde es auch so ein bisschen so außen vor gelassen, so nach dem Motto, damit man niemanden wirklich wehtut, und irgendwie war das ein bisschen...
Also den Eindruck hatte ich auch,
ja. Ja, also das ist ein bisschen schade. Im Nachhinein hätte ich jetzt nicht unbedingt ins Kino gehen müssen, hätte man sich jetzt irgendwie auch in, was weiß ich, 1-2 Jahren dann irgendwie im Fernsehen anschauen können oder so. Also ist jetzt kein schlechter Film, aber eher so unteres Mittelmaß, war leider etwas mau.
Ja, und ich bin tatsächlich ziemlich ähnlicher Meinung. Also ich war mir nicht sonderlich schlüssig, ob ich jetzt vielleicht gnädigerweise die 5 von 10 gegeben hätte. Aber ich sehe es in vielen Teilen sehr ähnlich. Also es hat mir Spaß gemacht, den anzuschauen, definitiv. Es ist einfach für einen selber auch, wenn man den ersten Film schon richtig gut fand, und dann jetzt 25 Jahre später wieder so einen Film sieht, ja, irgendwie hat man so ein Gefühl, ist was Tolles. Ja, dass der jetzt wirklich nach so einer Zeit dann nochmal jemand mit rumkommt. Ja. Und es gibt auch wieder ein paar schöne Szenen. Es gibt ein bisschen Slapstick, hätte ein bisschen mehr sein können. Also manche Gags eher so, naja, ja, hätte man lustiger machen können. Aber also er hat mich unterhalten. Er hat mich aber in keinster Weise so unterhalten und mit in die Geschichte auch reingenommen, wie das beim Schuh des Manitou der Fall war. Mhm. Und deswegen, so in Erinnerung bleiben wird er mir definitiv auch nicht. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt in 25 Jahren über Kanu des Manitou eine Podcast-Folge machen würden, weil wir uns den eben nochmal anschauen wollen. Beim Schuh des Manitou war es anders. Ja? Also, ja. Um einfach mal die Tragweite so ein bisschen zu versuchen zu erklären. Also es bleibt nicht so viel hängen. Es ist halt jetzt einfach die Fortsetzung, die Bully gemacht hat. Man kann damit zufrieden sein. Aber die berühmt-berüchtigte Formulierung, es wäre mehr drin gewesen.
Oh ja, definitiv. Ja. Was ich noch kurz anmerken, was natürlich toll war, die konnten dann teilweise, weil sie mehr Geld hatten, wirklich in den USA drehen und so die Panorama von diesen Canyons, die Panoramen und die Bilder, das sieht schon toll aus. Und du merkst dann wirklich auch, dass da noch ein bisschen mehr da investiert wurde, aber es hätte wirklich mehr sein können, wenn nicht müssen.
Ja, das auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir mal, als nächstes kommt dann die Traumschiff-Surprise-Fortsetzung. Keine Ahnung, ich weiß nicht.
Ja, ich weiß jetzt nicht. Der Christian Tramitz, der Darsteller von Ranger und Captain Kirk, ist so alt wie mein Vater, der ist 70 dieses Jahr geworden. Also ich weiß nicht, ob der noch so viel macht. Außerdem ist er ja noch als Hubert ohne Staller immer noch unterwegs, glaube ich. Weiß nicht.
Ja, kann sein, ja. Also ja, das ja, war ja dann Solo mittlerweile. Ja, ja. Da bin ich mir jetzt aber auch gar nicht mehr sicher, ob das. Da bin ich im Fernsehen.
Ich
das
auch.
Das wissen wir ja, haben wir schon öfter hier besprochen. Da sind wir dann wahrscheinlich nicht diejenigen, die hier die
ausgesprochenen. Das sind wir vielleicht auch ein bisschen zu jung.
Experten sind. Ja, wahrscheinlich, vielleicht auch. Das ist mal toll sagen, wir sind zu jung. Ne?
Also ja, nicht ja. Weil wir haben jetzt heute ja wieder mal festgestellt, wie alt wir sind, wie lang das alles her ist und so weiter. Und wir sind älter als Homer Simpson. Also
ja, das kann ich mir immer noch nicht wirklich vorstellen.
Nee, aber ich habe mal nachgelesen, da steht irgendwie, dass der eben zwischen 39 und 41 sein soll. Oder
ja,
so.
Muss ja auch so passen mit den Kindern vom Alter her und so. Ja, ja, klar. Ja, aber unglaublich, also kann ich nicht glauben, ehrlich gesagt. Okay, aber dann haben wir jetzt auch noch die beiden neuen Filme, die eben zu unseren alten Podcast-Folgen gepasst haben, hier untergebracht. Deswegen haben wir uns vorher darauf geeinigt, lassen wir einfach mal die Zufallskritik weg, die kommt dann beim nächsten Mal wieder, wird wieder hier mit bei uns dabei sein. Aber das war sie also, die Folge 18 hier von unserem Unter-Vier-Augen-Podcast. Und wir freuen uns immer, wenn ihr bis zum Schluss hier durchhaltet. Jetzt waren wir ein bisschen länger, aber es liegt natürlich wirklich, glaube ich, an den tollen Inhalten diesmal. Also da waren ja richtige Kracher auch hier dabei. Schauen wir mal, was uns beim nächsten Mal einfällt. Auf jeden Fall wird uns wieder was einfallen. Und von meiner Seite darf ich schon mal an alle auf Wiedersehen, auf Wiederhören sagen. Und bis zum nächsten Mal. Und die Schlussworte gebühren dir, Marius.
Genau, also das war wieder sehr schön. Wir haben uns, denke ich, trotzdem, obwohl es länger als geworden ist, kurz gefasst. Und schön, dass ihr zugehört habt. Wir würden uns über Rückmeldungen in irgendeiner Form hören. Man kann, glaube ich, über Spotify kann man Reviews schreiben, wenn man will. Auch ganz kurze.
Das geht tatsächlich, habe ich auch kürzlich festgestellt.
Genau, also macht, wenn ihr wollt, gern. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und wir sind auch, wollen uns immer verbessern und so weiter. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.